Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Jesus hat einmal ein ganz großes Wunder vollbracht. Am See Genezareth waren mehr als 5000 Menschen versammelt. Es war kurz vor dem Passafest, also bei uns gerechnet kurz vor Ostern. Viele Pilger waren unterwegs in Israel und viele versammelten sich auch um Jesus, um ihn zu hören. Und Jesus erzählte ihnen vom Reich Gottes, das mit ihm angebrochen war. Und die Predigten dauerten wahrscheinlich etwas länger als 20 Minuten bei Jesus und deswegen bekamen die Leute dann langsam Hunger. Und da segnete Jesus 5 Brote und 2 Fische und verteilte sie. Und alle hatten reichlich zu essen. Die Menschen waren total begeistert. Mensch, der sorgt für Brot durch große Wunder. Und sie wollten Jesus schon zu ihrem König machen. Aber Jesus hat sich dann zurückgezogen, alleine auf einen Berg. Nächsten Tag kam er wieder und ging in die Stadt Kapernaum in der Nähe und predigte dort in der Synagoge. Und da erzählte er von Mose und dem Manna in der Wüste. Er sprach von sich selbst und bezeichnete sich als das Brot des Lebens, das Brot vom Himmel, das ewiges Leben bringt. Er hat sehr tröstende Worte gesprochen, aber auch einige Worte, die die Menschen ein bisschen verstört haben. Und die möchte ich jetzt auch vorlesen. Der Predigttext steht in Johannes 6, die Verse 55 bis 65. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Das also ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dies sagte Jesus in der Synagoge von Kapernaum und so lehrte er dort die Menschen. Als sie das hörten, sagten viele, die sich Jesus angeschlossen hatten, was er da redet, geht zu weit. So etwas kann man sich nicht mit anhören. Jesus wusste schon von sich aus, dass sie murrten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wartet doch, bis ihr den Menschensohn dorthin zurückkehren seht, wo er vorher war. Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Doch einige von euch haben keinen Glauben. Jesus kannte nämlich von Anfang an die ihn nicht annehmen würden und wusste auch, wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur die können zu mir kommen, die der Vater dazu fähig macht. Der erste Punkt, eine anstößige Rede. Jesus hat Aufsehen erregt durch seine großen Wunder. Er hat ja Kranke geheilt, er hat manche Naturwunder vollbracht, und eben auch diese Brotvermehrung. Aber er hat auch Aufsehen erregt durch seine Worte. Manchmal waren die Worte von Jesus wirklich wunderbar tröstend. Fürchte dich nicht, wie oft hat Jesus das gesagt. Glaube nur, ne, und du wirst gerettet. Manchmal waren die Worte aber auch herausfordernd oder anstößig. In unserem Text das Fleisch von Jesus essen, das Blut von Jesus trinken. Das hört sich ziemlich heftig an. Aber erfahrene Christen wissen natürlich, dass das symbolisch gemeint ist. Wir sollen Christus geistig in uns aufnehmen. Wir sollen sein Leiden und Sterben am Kreuz für uns in Anspruch nehmen. Und das Essen und Trinken ist hier ein Bild für den Glauben. Und ich finde ein ganz gutes Bild. Wenn wir essen und trinken, dann nehmen wir ja Nahrungsmittel zu uns. Und die erhalten uns am Leben. Wir können nur eine begrenzte Zeit ohne Essen und Trinken auskommen. Aber unsere Nahrungsmittel geben uns Kraft und sie erhalten uns am Leben. Und genauso ist es mit dem Glauben. Wenn wir Jesus und seine Worte in uns aufnehmen, dann stärken sie und wecken auch unseren Glauben. Beim Abendmahl sagen wir, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Brot und Wein symbolisieren die Gegenwart Jesu Christi. Dann wird sozusagen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, nochmal so ganz deutlich mit Zeichen vor Augen geführt. Wir können es sehen, wir können es schmecken. Und das Abendmahl ist sozusagen ein sichtbares Wort Gottes. Und es sind heilige Zeichen, die uns geheimnisvoll mit Jesus verbinden. Wir nehmen Jesus auf, wir feiern das Abendmahl. Aber wenn wir uns dann so hineindenken in die damaligen jüdischen Zuhörer, für die war das natürlich irgendwie eine Zumutung, wenn Jesus davon spricht, das Fleisch von Jesus essen, das Blut von Jesus trinken. Und da sagten dann die Zuhörer, das geht zu weit, was er da redet. So etwas kann man nicht mit anhören. Und Jesus fragte sie dann, daran nehmt ihr Anstoß? Ja, im Judentum gab es ja so verschiedene Gesetze, auch Speisegebote. Also das Trinken von Blut war ein Gräuel. Das war also auch in den Geboten Gottes untersagt, das Blut zu trinken von Tieren etwa. Ja, Fleisch Jesu essen, das geht sowieso nicht. Also das wäre ja Kannibalismus, fürchterlich. Und im Judentum, damit konnten sie gar nichts anfangen mit diesen Worten von Jesus. Wir heute, wir wissen ja natürlich als Christen, wir wissen, wie es gemeint ist. Aber damals die Zuhörer, das geht zu weit. Und es haben sich tatsächlich eine ganze Menge Menschen, die so mit Jesus sympathisierten, sie haben sich abgewendet von Jesus. Die 12, die sind geblieben, die waren treu, und haben durchgehalten. Aber viele andere, die mal locker mit Jesus mal mitgegangen sind und dachten, mal gucken, wie sich das entwickelt, vielleicht ist er ja der Messias, als die das gehört haben, nee, das geht mir zu weit. Sie haben sich abgewendet. Ja, so und der zweite Punkt, der Glaube, woran die Menschen heute Anstoß nehmen. Ja, dieser Text hat mich so ein bisschen inspiriert, darüber nachzudenken, worüber denken die Menschen heute nach, wenn sie über den Glauben nachdenken, etwas über Religion hören. Woran nehmen die Menschen heute Anstoß? Und so allgemein stellt man fest, die Kritik ist zum einen gar nicht so stark gegen den Glauben, sondern mehr gegen die Kirche. Also fragt mal Leute so, die kritisch sind, die sind meist so gegenüber der Institution Kirche kritisch eingestellt. Und natürlich im Vordergrund evangelische und katholische Kirche, weil da zahlenmäßig die meisten Menschen dazugehören. Aber irgendwie sind wir immer mitgenannt. Ich meine, prozentual spielen wir in Deutschland keine Rolle, machen wir uns nichts vor. Nicht prozentual bewegen wir uns in der Promillezone. Aber wenn Leute Kirche, Institution, dann sehen die genauso auch die Freikirchen. Aber die Kritik, dann sagen manche dann, also Kirche, da habe ich gar nichts mit am Hut. Wenn man dann so Dokumentationen im Fernsehen sieht, Kirchen, die haben doch zu Kreuzzügen aufgerufen. Was ist das denn? Nicht? Dadurch sind ja blutige Kriege entstanden, da sind viele Menschen gestorben bei den Kreuzzügen. Also nee, damit möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Es gibt so viele Dokus auf Phoenix oder N24, die man so sehen kann. Da sieht man auch manchmal was über die Inquisition, dass die Kirche im Mittelalter Andersdenkende, die so abweichende Glaubensmeinungen hatten, dass die dann irgendwann auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Da war man früher ganz schön krass. Aber das gab es nicht nur bei der katholischen Kirche, sondern das gab es sogar auch noch in der evangelischen Kirche bei Johannes Calvin. Da war in der Schweiz ein Michael Servet, hieß der. Der hat die Lehre von der Dreieinigkeit abgelehnt. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist. Damit konnte er nichts anfangen. Es gibt nur einen Gott. Ne? Und ihr glaubt ja an drei Götter. Und dann wurde er wegen Ketzerei dann festgenommen und ist dann auch auf dem Scheiterhaufen gelandet. Bei reformatorischen Kirchen. Ne? Also da Mittelalter und Ausgang des Mittelalters, das waren schon heftige Zeiten. Die Hexen, die sogenannten Hexen, die verfolgt wurden und auch verbrannt wurden, da waren die Kirchen ganz vorne. Und genauso gut beim Antisemitismus, bei der Judenverfolgung und auch Judenhetze. Ne? Und ich weiß das noch, ich war 2 Jahre in Ingolstadt und habe dann mal auch einen Ausflug nach Regensburg gemacht. Das ist ja eine wunderbare Stadt an der Donau, Regensburg. Viele Kirchen, eine nach der anderen. Und beim Regensburger Dom, da gibt es auf der einen Seite die sogenannte Judensau. Da ist dann auf der Seite der Kirche, die im Mittelalter zum Judenviertel hinzeigte, nicht, war dann so ein Schwein abgebildet, an deren Zitzen einige Menschen da Milch getrunken haben. Ne, also damit wurden die Juden dann damals verhöhnt, an der Kirche festgemauert und dann in Richtung zum Judenviertel. Ne, also, und viele Menschen sagen sich, nee, also Kirche, da will ich nichts mit zu tun haben, was die alles auf dem Kerbholz haben. Und heute hören wir ja dann von Missbrauchsskandalen, Regensburger Domspatzen und so weiter. Furchtbar, ne? Gibt's übrigens auch in Freikirchen. Stand in der Zeitschrift Idea vor 2-3 Jahren, dass in einer Wuppertaler Freikirche auch dann jemand, ein treuer Bruder, über Jahre lang Teenies, Kinder missbraucht hat. Keiner hat sich damals getraut, was zu sagen. Und jetzt kommt's ans Licht, ne? Also ganz schön hart. Und dann der Umgang mit den Geldern, nicht? Umgang mit den Steuergeldern, Kirchensteuer, ein Leben in Prunk, Thebats van Elst, nicht? Der sich da so ein Palast gebaut hat und so weiter. Und dann kein Wunder, dass dann die Leute sagen, na ja, Kirche, das ist schon manchmal so eine komische Sache, da will ich, die wollen unser Geld, aber nee, lieber nicht. Und manchmal nehmen die Menschen aber auch wirklich an Glaubensfragen Anstoß. Und da hört man die meisten Fragen dann, ja, ihr sagt immer, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, das ist mir zu eng. Ja, die anderen Religionen haben doch auch recht. Ich bin manchmal im Gespräch mit solchen Leuten, die eigentlich ganz aktiv sind, auch in der Kirche, und dann aber sagen, ja, jede Religion ist doch ein Weg zu Gott und jeder geht seinen Weg, alles ist gleich. Und das gibt es dann durchaus, wenn man sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass man dann auf einmal zu hören bekommt, du bist intolerant. Ja. Und die große Frage, auch so ein Gott, der so viel Leid zulässt, an den will ich nicht glauben. Ne, guck die Welt an, wo die Menschen sich gegenseitig abschlachten und Terror und was weiß ich existiert. Also wenn es Gott gäbe, der würde das doch verhindern. Ne, also nee, brauche ich nicht so einen Gott. Das wollte ich euch nur mal so aufzählen. Das sind so Dinge, die es uns so schwer manchmal machen, den Glauben weiterzugeben, weil die Menschen so Vorbehalte, Vorurteile haben. Vorurteile gegenüber den Kirchen und auch gegenüber dem Glauben. Und bei der Mehrheit allerdings stoßen wir einfach auf Gleichgültigkeit. Weil eben viele Menschen im Wohlstand leben. Und viele Menschen fragen dann auch nichts nach Gott. Man hat sein schönes Haus, großen Garten, nette Nachbarn. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Wir leben wie im Paradies. Wozu brauche ich dann noch Gott? Ja, das geht ja auch so. Das sind so die Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Und dann wundern wir uns manchmal, dass die Kirchen so leer sind und auch viele Freikirchen wie wir da unsere Probleme haben, den Glauben weiterzugeben. Und deswegen suchen wir ja nach Wegen, wie wir das machen können, ne? Und überlegen, dann kann man sowas vielleicht einsetzen, um jemand mal einzuladen. Vielleicht hilft es auch manchmal den Leuten dann auch vor Augen zu führen, was Gemeinden und Kirchen alles leisten. Das ist auch toll. Überlegt mal das Positive. Was haben wir alles durch Christentum, durch die Gemeinde? Was haben wir da? Wir haben Gottesdienste, Veranstaltungen wirklich für alle Generationen. Es gibt Seelsorge, die uns begleitet bei Krankheit, bei Unfällen, beim Sterben, bei Beerdigungen, bei Taufen, bei Trauungen. Da gibt es Begleitung, Notfallseelsorge, viele Bereiche. Die Diakonie, die kümmert sich um alte Menschen, um Flüchtlinge und viele mehr. Und wir Kirchen und Freikirchen, wir vermitteln einen Sinn im Leben. Es gibt ja doch noch auch Menschen, die fragen, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, aber wozu? Ne? Wozu lebe ich überhaupt? Wir vermitteln einen Sinn, wir vermitteln gute Werte wie Nächstenliebe und Versöhnung. Und auch sorgen christliche Kreise für eine gewisse Bildung und Erziehung. In einer Gemeinde kann man unheimlich viel lernen. Es gibt den Baptistenpastor Andreas Malessa, der arbeitet weitgehend im Rundfunk und hält Vorträge, ist aber auch Pastor in unserem Bund. Und der hat bei einem Gemeindejubiläum, als wir Korbach 90-jähriges Jubiläum hatten, sein Vater war mal Prediger auch in Korbach und er kam mit seinem Vater, das war richtig gut. Und er hat dann die Predigt gehalten, die Jugend hat er in Korbach verbracht und hat gesagt, als Jugendlicher habe ich unheimlich viel in der Gemeinde gelernt. Ich habe gelernt, mal vorne zu stehen und was vorzutragen. Von der Sonntagsschule an, das hat ihm geholfen und viele andere Dinge. Ja, und dann prägt das Christentum, prägt auch Kunst und Kultur. Wie viele Musik haben wir, wunderbare Musik, die durch Kirchen überhaupt erst entstanden ist. Und wir glauben eben auch, dass wir den Menschen durch die Botschaft auch das ewige Leben bringen können und Vergebung. Eine Vergebung kann kein Psychotherapeut uns zusprechen, so wichtig auch Psychotherapeuten sein können. Aber Vergebung, wo kriegen wir die her? Und durch Christus kennen wir die Vergebung der Sünden, etwas Wunderbares. Also wenn ihr mal ins Gespräch kommt mit Menschen, dann zählt einfach mal auch auf, was alles Gutes möglich ist durch die Gemeinde. Da gibt es viel aufzuzählen. Und diese Missstände aus dem Mittelalter und so weiter, da kann man sagen, also das war vor 500 Jahren. Inzwischen sind wir aus dem Mittelalter, hoffe ich, weitgehend heraus. Ja, viele Menschen meinen, ich kann ohne Kirche Christ sein. Und manche meinen auch, ich kann auch ohne Christus Christ sein. Also dies treffen wir sehr zusammengefasst. Also man kann ohne Kirche Christ sein, ich brauche das nicht und ich kann auch ohne Christus Christ sein. Geht auch. Aber Jesus hat was ganz anderes gepredigt, ganz anders. Und das ist auch wiederum eine Erfahrung, die weltweit viele Menschen machen, dass man Christus aufnehmen kann ins eigene Leben, dass er der lebendige Sohn Gottes ist. Nicht nur der Gekreuzigte, er ist auch der Auferstandene, der Lebendige. Und ich selber habe diese Erfahrung gemacht, als ich 20 Jahre alt war. Da kam ich auch so an eine Lebensphase, wo ich dann auch durch Menschen, die mir geholfen haben, dann persönlich sagte, ich will jetzt diesen Jesus in mein Leben hereinlassen und habe ihn im Gebet in mein Leben hereingenommen. Und Jesus sagt, der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Das ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, wer aber dieses Brot isst, wird ewig leben. Ich fand das sehr schön, im Chorlied kam das ja auch zum Ausdruck, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot. Und in den Ich-Bin-Worten, da sagt er ja auch tatsächlich, ich bin das Brot des Lebens. Glauben ist wie Essen. Wir nehmen Nahrungsmittel in uns auf, die uns stärken und am Leben erhalten. Also ich liebe das Frühstück. Für mich ist Frühstück wichtig. Also habe ich nicht hier mein Marmeladen und Nutella und Brot und meine Tasse Kaffee, dann bin ich unglücklich. Also das brauche ich irgendwie. Ich mag das nicht irgendwie loszuhetzen ohne das Frühstück und dann gleich loszulegen. Frühstück muss sein, das tut gut. Jesus ist das Brot des Lebens. Wir können ihn aufnehmen durch den Glauben. Also das Johannesevangelium hat manchmal das Wort kommen als Bild für Glauben. Wer zu mir kommt, das, wer mir vertraut, wer glaubt. Oder eben wer mich isst, auch als Bild für den Glauben. Und ich finde, das sind wirklich gute Bilder. Nicht gerade das Essen, dann nehmen wir was auf und dann bewirkt es was. Es macht uns satt. Wir hungern nicht mehr, ne? Und wir haben Kraft, wir halten durch. Und so ist es eben auch, wenn wir Christus aufnehmen. Das geschieht durch das Gebet, aber auch durch das Wort Gottes, das wir aufnehmen. Manche verbinden ja dann auch das Frühstück mit dem Wort Gottes. Finde ich auch ganz gut, mache ich auch ganz gerne, dass ich morgens dann auch dann die Losung lese, Worte Gottes lese und ein bisschen kurz darüber nachdenke und dann für den Tag bete, das tut gut und das gibt die nötige Kraft. Und dann erfahren wir, er ist das Brot, das uns sättigt, das uns durch den Tag hilft, der manchmal ganz schön herausfordernd ist. Und dann erfahren wir auch manchmal, dass Gott lebendig ist und dass er zu uns spricht. Nur eine kleine Randnotiz, gestern war ich beim Seminar und vorgestern in Hannover-Schmünden, da gab es ja dieses herausfordernde Thema Gottes Stimme hören lernen, dachte erst, naja, also bin ich immer ganz gespannt. Aber ich habe über den Referenten im Internet gelesen, dass er sehr seriös ist und gut was drauf hat. Und es war auch richtig, war richtig gut. Ohne Druck, ohne Gezwänge wieder, du musst jetzt jeden Tag so beten, dass du Gott hörst. Also ohne Druck, einfach so gezeigt, wie Gott reden kann und viele Erfahrungsbeispiele, da haben wir viel in Gruppen geredet und darüber gesprochen. Also ich fand es ganz hilfreich und es war im Prinzip nicht viel Neues, aber für mich, ich habe dann nachher gesagt, jeder durfte sagen, was hat ihm das gebracht. Ne? Ich habe mir gesagt, wie so ein Bilderrahmen, ne? Jeder hat so seinen Bilderrahmen, wie er Gott versteht. Ne? Und manchmal muss aber der Bilderrahmen muss manchmal gesprengt werden. Nicht? Sonst ist das so eng. Nicht? Das gibt aber viel mehr, was noch außerhalb des Rahmens ist. Und wir dürfen den Rahmen ruhig mal erweitern, ne? Dass wir ein größeres Bild von Gott haben. Es gibt eine große Vielfalt, wie Gott reden kann. Und auch die Erwartung überhaupt. Vielleicht sagt der eine oder andere von euch, ja, Gott höre ich irgendwie im Augenblick gar nicht. Ne? Aber dann darfst du konkret bitten, Gott, ich bitte dich, zeig dich doch mal wieder, rede mal wieder mit mir. Und manchmal liegt es daran, dass unsere Antenne vielleicht auch falsch ausgerichtet ist, dass die Antenne mal wieder richtig auf Gott hin ausgerichtet werden muss. Und dann können wir auch mit Gott ganz konkret rechnen. Sagen, Herr, ich brauche Hilfe in diesem Problem, rede zu mir. Manchmal begreifen wir dann erst hinterher, tatsächlich, er hat geantwortet. Manchmal erfahren wir es schon eher. Nur so als Randnotiz, ich möchte euch Mut machen, wenn ihr Schritte des Glaubens gehen wollt, dann bittet Gott doch einfach, redet zu mir. Es muss nicht immer sein wie bei Mose und dem brennenden Dornbusch, dass das so in einem gewaltigen Wunder ist. Aber so die leise Stimme in unserem Inneren oder dass ein Bibelwort lebendig wird oder eine Predigt sogar mal irgendwie haften bleibt und was verändert in meinem Leben. Ja, das ist doch toll. Und das kann Gott geben. Ja, Jesus hat damals gepredigt, nicht nur 20 Minuten. Ich werde mich versuchen, nicht etwas kürzer zu fassen. Er hat über die Mose und die Israeliten gesprochen. Die waren ja dann mal aus Ägypten gerettet worden. Sie zogen durch das geteilte Meer und wurden dadurch gerettet. Und dann ging das Meer wieder zu und hat dann die Verfolger begraben. Und dann wanderten sie durch die Wüste zum gelobten Land und unterwegs wurden sie von Gott mit dem Manna versorgt. Diese geheimnisvolle, süße Speise, die man jeden Tag aufsammeln konnte. Gott versorgte sie. Und Jesus hat das dann so ausgelegt, dass das auch wiederum ein Vorbild ist oder ein Bild für Jesus und auch seine Gemeinde. Auch wir sind gerettet. Wir sind gerettet von der Sünde, von dem Tod. Nicht, durch die Annahme des Glaubens an Jesus und die Taufe. Der Apostel Petrus vergleicht das sogar die Taufe mit diesem Durchzug durchs Meer. Nicht, gerettet durchs Meer, durchs Wasser hindurch gerettet. Die Taufe, die eben auch die Rettung dann zum Ausdruck bringt. in Verbindung mit dem Glauben. Unser irdisches Leben als Christ gleicht dann einer Wüstenwanderung. Und das Wort Gottes und das Abendmahl, sie stärken uns wie das Manna. Und unser Ziel ist der Himmel, das Paradies. Da möchten wir ankommen. Und da brauchen wir unterwegs eben auch immer wieder dieses Brot, das uns stärkt, Christus. Wir können nie auf ihn verzichten. Wir brauchen immer wieder die lebendige Stimme Gottes. Wir brauchen immer wieder das lebendige Wirken. Wir können nie sagen, ich hab es. Sondern wir sind immer auf der Wüstenwanderung, bis wir im Himmel ankommen. Ja, zum Schluss möchte ich nochmal so auf die Wirksamkeit des Wortes Gottes hinweisen. Jesus sagt da, Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Also Jesus bringt Worte, die das Leben mit sich bringen. Ein sinnvolles Leben jetzt und das ewige Leben dann bei Gott im Himmel. Geist Gottes macht lebendig. Wir haben von Gott unser Leben bekommen. Lebensodem, Lebensgeist. Von Gott bekommen wir auch das ewige Leben. Auch durch Gottes Geist, der zu uns kommt, wenn wir Jesus aufnehmen. Und Christus möchte in unserem Leben gegenwärtig sein. Ja, jetzt könnte man das Seminar von gestern anschließen, aber das erspare ich mir. Das lade ich euch nur ein, euch auf Entdeckerreise zu machen. Wir können eben Gott auf vielfältige Weise erleben. Aber wir haben auch immer wieder festgestellt gestern, dass das Wort Gottes, die Bibel, ist für uns natürlich sowas wie ein Maßstab. Denn wir selber können uns ja auch manchmal täuschen, dass man doch vielleicht mal auf falsche Gedanken und Wege kommt, aber die Bibel ist uns immer wieder so eine Richtschnur. Und wir gehen davon aus, und das sagt die Theologie auch, dass Christus auch im geschriebenen Wort gegenwärtig ist. Wenn wir sein Wort lesen oder wenn wir auch die Predigt hören, darin begegnet uns Christus. Ja, also wenn ich predige, ist es zum Teil mein Wort und mein Gedöns, was ich sage, aber durch alles hindurch will auch Christus zu euch sprechen. Ja, und vielleicht merkt man dann, boah, jetzt da bin ich gemeint, da muss ich jetzt was tun und da will ich mal versuchen, auf Gott zu hören, da will ich Schritte des Glaubens wagen. Ja, das Gottes Geist bewirkt das durch das Wort. Und das sichtbare Wort Gottes ist eben das Abendmahl, das uns immer wieder auch stärkt. Und dann gibt es so auch noch eine andere Bibelstelle. Was ihr den geringsten dieser meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, also, dass wir Christus auch begegnen, wenn wir ihm dienen. Ja, wenn wir den Armen und Schwachen dienen, begegnen wir Christus in diesen armen Menschen. Hat zum Beispiel Mutter Teresa auch ganz oft gesagt. Aber Jesus hat es ja gesagt. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten nächsten Brüdern, Schwestern, das habt ihr mir getan. Ja, gerade wenn es im Leben nicht immer einfach ist, wir haben einen Gott, der da redet, der Worte hat, die das Leben mit sich bringen. Die Kirchen, die Freikirchen, unsere Gemeinde, wir sind nie vollkommen. Das wird nie so sein. Ich bin auch deswegen gegen Gemeindehopping. Gibt ja Menschen, die dann jedes halbe Jahr in eine andere Gemeinde gehen, weil es dann noch besseren Lobpreis und noch mehr Anbetung und noch mehr dies und das. Und dann irgendwann reicht es auch nicht mehr und dann spaltet sich schon wieder mal eine Gemeinde und wieder gehen ein paar woanders hin. Bis manche dann sagen, das ist alles so ein Schrott, also ich bin so gut, ich brauche keine Gemeinde. Ich höre jetzt nur noch ganz tolle Kassetten, CDs zu Hause und das reicht mir. Nein, also wir brauchen die Gemeinde, auch wenn sie noch so unvollkommen ist und wenn sie noch so schwach ist. Denn Gott offenbart sich in der Schwäche. Christus ist schwach geworden, er starb für uns. Und darin hat er sich geoffenbart, seinen Sieg. Und die Gemeinde ist auch oft schwach, aber Christus wirkt. Und wir brauchen das auf unseren Weg des Lebens, dass wir uns gegenseitig da stärken. Und unsere kleine Kraft ist trotzdem wichtig. Denken wir nochmal so an die Worte vom Anfang. 5 Brote und 2 Fische, die haben gereicht. unsere Gaben, die wir haben noch ein großes Gemeindeprogramm. Heute Nachmittag werde ich da noch ein bisschen mehr zu sagen bei der Jahresgemeindestunde. Wir haben noch ein großes Programm als kleine Gemeinde. Ne? Also wir haben viele Begabungen. Und mit diesen 5 Broten, mit diesen 2 Fischen, da können wir vielen Menschen das Brot des Lebens bringen, dass sie satt werden. Und das ist unser Auftrag, auch heute noch, nicht? Dass wir versuchen, auch wenn es manchmal Körbe gibt, die wir kriegen, ne? Aber trotzdem immer wieder versuchen einzuladen. Bei 4.800 Bewohnern in unserem Ort hier, oder wie viel sind es? 4,8 habe ich irgendwo mal gelesen. 4.800 Bewohner in Reinhardshagen, in beiden Ortsteilen. Wie viel gehen zur Kirche am Sonntag? Normaler Gottesdienst. Noch nicht mal 100 von allen 4 Kirchen zusammen. Das heißt, 4.700 Menschen aus Reinhardshagen gehen nicht zum Gottesdienst. 4.700 Menschen in Reinhardshagen gehen nicht zum Gottesdienst. Sollte es uns nicht möglich sein, nochmal 50 Leute zu erreichen? Bei Gott ist nichts unmöglich, also ich wünsche mir das. Ne? Aber wir dürfen dafür beten und auch dafür arbeiten, dass wir den Weg bereiten. Wir können das nicht machen, aber wir können den Weg bereiten. Und ja, 5 Brote und 2 Fische und Jesus gibt das Wort des Lebens, Worte des ewigen Lebens, durch die Menschen Sinn und ewiges Leben finden. Und er fängt immer bei uns an, dass wir selber auch auf einem Weg sind der Erneuerung und unser Leben gerne mit ihm leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.